Herzlich willkommen zu Startup Stars and Legal Bars, der Rechtspodcast für Startups. Mein Name ist Dina Hake, Rechtsanwältin und Gründerin der Rechtsanwaltskanzlei Legalidu in Berlin. In diesem Podcast geht es darum, dir als Gründerin oder Gründer alle Rechtsthemen rund um Startups näher zu bringen und dir hoffentlich so den Zugang dazu zu erleichtern. Also, lass uns loslegen. Heute soll es um das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung gehen. Warum ist es vorteilhaft und was ändert sich ab 2024? Gerade für Startups ist die Mitarbeiterbeteiligung eine gute Möglichkeit, Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden und geringeres Einkommen in der Early-Stage-Phase eines Startups zu überbrücken mit einer späteren Beteiligung zum Beispiel. Aber was konkret ist eigentlich eine Mitarbeiterbeteiligung? Eine Mitarbeiterbeteiligung ist die vertragliche Beteiligung eines Mitarbeiters am Vermögen des arbeitgebenden Unternehmens. Es kann dazu motivieren, eine höhere qualitative und auch quantitative Arbeitsleistung zu erbringen, bei den Angestellten zumindest. Und es kann natürlich auch die Liquidität des Unternehmens je nach Art der Mitarbeiterbeteiligung steigern, zum Beispiel bei der Eigenkapitalbeteiligung. Es kann zudem auch zu Steuereinsparungen führen, die Kreditwürdigkeit steigern und bei Kapitalengpässen in Krisenzeiten kann es eben auch zur Überbrückung dienen. Heute soll es also um die Mitarbeiterbeteiligung und vor allem um die Änderung der Mitarbeiterbeteiligung durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz gehen, welches im November 2023 in Kraft getreten ist und ab 2024 gilt. Mitarbeiterbeteiligung wird auch Employee Stock Ownership genannt, kurz ESOP. Mitarbeiterbeteiligung am Vermögen des arbeitgebenden Unternehmens unterteilt sich in materielle und immaterielle Beteiligung. Die materielle Mitarbeiterbeteiligung ist eine Partizipation von Mitarbeitern am Kapital oder am Erfolg des Arbeitgebers. Kapitalbeteiligung eines Mitarbeiters am Unternehmen gibt es über Fremdkapital oder Eigenkapital. Allgemein sind alle Arten der Schuld- und gesellschaftsrechtlichen Verknüpfung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Kapitalbeteiligung. Und nun möchte ich einmal näher darauf eingehen, was eigentlich eine Beteiligung am Eigenkapital sein kann. Der Beteiligung am Eigenkapital gehören vor allem die Belegschaftsaktie und die GmbH-Anteile. Wie es der Name schon sagt, ist die Belegschaftsaktie nur bei Aktiengesellschaften eine Option und daher für viele Startups gar nicht relevant. Die Mitarbeiterbeteiligung in Form von Belegschaftsaktien tritt oftmals bei börsennotierten Unternehmen auf. Grundsätzlich gibt es solche nur in Aktiengesellschaften. Durch den Erwerb von Belegschaftsaktien erhalten Arbeitnehmer dann eine direkte Unternehmensbeteiligung. Dabei erhöht sich die Eigenkapitalquote der Firma natürlich auch. Der Mitarbeiter erhält zusätzlich Informations-, Vermögens- und Mitverwaltungsrechte. Zusätzlich ist er an der Wertsteigerung des Unternehmens, aber auch an Ausschüttungen von Dividenden sowie an einem Liquidationserlös bei einer Gesellschaftsauflösung beteiligt. Beteiligung am Eigenkapital kann auch durch GmbH-Anteile erfolgen. Durch die GmbH-Anteile wird der Mitarbeiter gleichberechtigter Vollgesellschafter der GmbH und erhält alle Gesellschafterrechte und Gesellschafterpflichten. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wird am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt und bekommt dadurch Geschäftsanteile. Das Unternehmen dagegen erhält ein langfristiges Eigenkapital, also eine Win-Win-Situation. Zusätzlich bezieht sich die Beteiligung entsprechend der Anteile des Arbeitnehmers auf Gewinnausschüttung und einen Wertzuwachs des Betriebes. Allerdings, das ist dann der Nachteil, haftet der Mitarbeiter auch bei einer Insolvenz, nämlich in der Höhe seiner Einlage. Daneben oder alternativ dazu gibt es auch noch die Beteiligung am Fremdkapital, zum Beispiel das Mitarbeiterdarlehen. Das Mitarbeiterdarlehen beschreibt eine Mitarbeiterbeteiligung über Fremdkapital statt über Eigenkapital. Dies geschieht, indem das Unternehmen Kapital bei seinem Arbeitnehmer oder seiner Arbeitnehmerin über einen Darlehensvertrag aufnimmt und diesem eine Verzinsung gewährt. Nach Ablauf der Laufzeit zahlt der Arbeitgeber das Kapital zurück. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird bei einem Mitarbeiterdarlehen kein Gesellschafter, aber Gläubiger des Unternehmens. Das Mitarbeiterdarlehen wählen oftmals Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, die kein Risiko bei der Beteiligung eingehen möchten, da die Einlage nach dem Kreditwesengesetz gegen eine Unternehmens Insolvenz abgesichert werden muss. Die nächste Möglichkeit der Beteiligung am Fremdkapital sind die sogenannten Genussrechte. Das sind Gläubigerrechte, die einen Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung vorsehen. Diese Beteiligungsform funktioniert, indem der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dem Unternehmen Geld gibt und im Gegenzug Genussrechte und dadurch eine jährliche Gewinnbeteiligung erhält. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wird dabei kein Gesellschafter oder Gesellschafterin und erhält auch keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte, wie zum Beispiel die Teilnahme an Hauptversammlungen. Die Ausgestaltung der Genussrechte, Beteiligungsform kann der Arbeitgeber auch weitestgehend frei gestalten, was Punkte wie die Laufzeit, Kündigung oder Verzinsung angeht. Nun komme ich zur dritten Form der Beteiligung am Fremdkapital, nämlich der stillen Beteiligung. In der sogenannten stillen Beteiligung tritt der Arbeitnehmer in Form eines stillen Gesellschafters auf. Das bedeutet, dass er grundsätzlich kein Mitspracherecht und keine organischen Vertretungsbefugnisse hat. Er hat also keinen Einfluss auf die Geschäftsführung. Die stille Beteiligung ist in den 230 fortfolgendes Handelsgesetzbuches geregelt. Und die stille Beteiligung gilt als eine Art unternehmerische Gewinngemeinschaft. Denn der stille Gesellschafter erwirbt dabei einen Anspruch auf den Gewinn, da eine Gewinnbeteiligung gesetzlich verpflichtend ist. Dagegen ist eine Verlustbeteiligung nicht zwingend. Ob der Arbeitgeber das Beteiligungskapital dem Eigen- oder Fremdkapital zuordnet, liegt dann an der Ausgestaltung des Verhältnisses, also des Vertrages. Beispielsweise eine Verlustbeteiligung ausgeschlossen, zählt es zum Fremdkapital. Ja, und dann gibt es auch noch eine weitere Form der Beteiligung am Fremdkapital, nämlich das sogenannte Mitarbeiterguthaben. Bei einem Mitarbeiterguthaben erhält der Arbeitnehmer keine Ausschüttung seiner Beteiligung, sondern der Betrag wird in ein Guthaben umgewandelt. Dieses zahlt der Arbeitgeber auf ein firmeninternes Konto ein und das Kapital erhält eine feste oder eine erfolgsabhängige Verzinsung. Dadurch hat das Unternehmen weiterhin das Kapital bis zu dessen Auszahlungszeitpunkt und für den Arbeitnehmer werden bis dahin Zinsen angesammelt, die dann ausgezahlt werden. In den letzten Minuten bin ich recht ausführlich auf die verschiedenen Formen der Kapitalbeteiligung eingegangen, nämlich die Beteiligung am Eigenkapital durch zum Beispiel GmbH-Anteile oder auch Belegschaftsaktien. Gerne habe ich dir von der Beteiligung am Fremdkapital erzählt, in Form zum Beispiel eines Mitarbeiterdarlehens. Von Genussrechten habe ich gesprochen, der stillen Beteiligung oder etwa dem Mitarbeiterguthaben. Und nun möchte ich gerne auf die erfolgsbezogene Beteiligung eingehen. Bei der Erfolgsbeteiligung erhält der Arbeitnehmer zusätzlich zu seinem Arbeitsentgelt eine erfolgsabhängige Zuwendung. Dies stellt konkret eine Ertragsbeteiligung oder Gewinnbeteiligung dar, also eine Beteiligung am erwirtschafteten Ertrag oder Gewinn des Unternehmens. Bei der Erfolgsbeteiligung gibt es kein über das Arbeitsverhältnis hinausgehendes gesellschaftsrechtliches Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und wir haben bereits gesehen, dass das ja Vor- und Nachteile haben kann. Zum einen hat man dann zwar auch nicht die Mitwirkungsrechte, zum Beispiel die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung. Auf der anderen Seite trägt man aber auch nicht die Pflichten und die Haftung gar in einem Insolvenzfall. Neben der Kapital- und Erfolgsbeteiligung, also den materiellen Beteiligungen, gibt es aber auch noch die immaterielle Partizipation. Und diese ist dagegen beispielsweise eine Beteiligung an Entscheidungen oder Prozessen im Unternehmen. Dies betrifft also nicht das Arbeitsentgelt des Mitarbeiters, sondern bezieht sich auf Informations- und Mitentscheidungsrechte seitens des Angestellten. Daneben sollte man auch die sogenannte virtuelle Mitarbeiterbeteiligung im Hinterkopf behalten. Das hat einen gewissen Vorteil, denn grundsätzlich trifft den Arbeitnehmer bei Erhalt der Mitarbeiterbeteiligung eine Steuerlast. Beziehungsweise die Anteile müssen doppelt versteuert werden, einmal zum Zeitpunkt des Erwerbes und beim Verkauf der Anteile. Und bei einer sogenannten virtuellen Mitarbeiterbeteiligung, der sogenannten Virtual Stock Options, VSOP auch genannt, kann das vermieden werden. Der Arbeitgeber kann also dem Mitarbeiter erstmal eine bestimmte Anzahl an Anteilen versprechen, wenn er das Unternehmen verkauft oder an die Börse bringt und dadurch zahlt der Arbeitnehmer dann auch nur lediglich Steuern, wenn der Fall auch eintritt. Zu diesem Zeitpunkt zahlt er dann als realer Gesellschafter und profitiert von der Unternehmenswertsteigerung, ohne gesellschaftsrechtliche Anteile zu haben. Und der weitere Vorteil ist auch hier, dass man keiner notariellen Beurkundung bedarf, sondern ein schriftlicher Vertrag genügt und dass daher natürlich besonders für Startups lukrativ und sinnvoll erscheint, über virtuelle Mitarbeiterbeteiligung nachzudenken. Hast du hoffentlich einen guten Überblick darüber bekommen können, welche Arten von Mitarbeiterbeteiligung es gibt? Die materiellen, die immateriellen, die Kapitalbeteiligung, also am Eigenkapital oder am Fremdkapital, sowie die sogenannten virtuellen Mitarbeiterbeteiligung. Jetzt möchte ich näher auf das Zukunftsfinanzierungsgesetz eingehen, denn der Deutsche Bundestag hat am 17. November 2023 das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen, kurz das Zukunftsfinanzierungsgesetz, beschlossen. Der Bundesrat hat dem dann am 24. November 2023 zugestimmt, sodass dann das Gesetz rechtzeitig noch vor dem Jahreswechsel verkündet werden konnte und in Kraft getreten ist. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz enthält Regelungen aus dem Gesellschaftsrecht, dem Kapitalmarktrecht und dem Steuerrecht. Und heute möchte ich dir darstellen, ja, auf welche Unternehmen ist eigentlich das Zukunftsfinanzierungsgesetz anwendbar und welche wichtigen Regelungen wird es enthalten. Der durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz erneuerte § 19a des Einkommensteuergesetzes wird auf KMUs, also auf kleine und mittelständische Unternehmen, anwendbar sein. Vorher fielen nur Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von weniger als 43 Millionen Euro darunter. Und dieser Anwendungsbereich wird jetzt eben auch auf die Grown-Ups oder Late-Stage-Unternehmen, die Wachstumsunternehmen, ausgeweitet. Nach dem Zukunftsfinanzierungsgesetz werden also die für die 19a des Einkommensteuergesetzes maßgeblichen Schwellenwerte vervielfacht. Künftig können alle Unternehmen, die weniger als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen, vorher waren es 250, einen Jahresumsatz von höchstens 100 Millionen haben, auch eine Verdoppelung, oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Millionen erzielen, von den steuerlichen Vergünstigungen profitieren. Also eine Ausweitung des Anwendungsbereiches auf die Unternehmen. Mehr Unternehmen werden erfasst, auch die größeren. Zudem wird der Rückschauzeitraum von einem auf 6 Jahre erweitert. Sofern das betreffende Unternehmen in einem der letzten 6 Jahre die neuen Schwellenwerte nicht überschritten hat, soll der § 19a des Einkommensteuergesetzes anwendbar sein. Das gilt für alle Unternehmen, bei denen bis zu 20 Jahre seit Gründung vergangen sind. Nun wissen wir, auf welche Unternehmen die Änderungen im Zukunftsfinanzierungsgesetz Anwendung finden, aber wissen noch gar nicht genau, was sich eigentlich verändert. Die drei wichtigsten Veränderungen sind die steuerfreie Mitarbeiterkapitalbeteiligung, die aufgeschobene Besteuerung für Startup-Beteiligung und Maßnahmen zur Abmilderung der Dry-Income-Problematik. Darauf möchte ich jetzt gerne etwas näher eingehen. Zuallererst zum ersten Punkt, nämlich der steuerfreien Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Hier ist es so, Stichwort und Betonung liegt auf Kapitalbeteiligung. Es soll der Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung im Einkommensteuergesetz ab 2024 von bisher 1.440 Euro auf 2.000 Euro erhöht werden. Gar nicht so eine hohe Erhöhung des Freibetrages wie initial mal gedacht, also viel weniger als erwartet. Der ursprüngliche Gesetzesentwurf sah einen Freibetrag von 5.000 Euro vor, nun sind es aber nur die 2.000 Euro geworden. Einen solchen Freibetrag gibt es nur unter folgenden Voraussetzungen der Mitarbeiterbeteiligung. Es muss sich bei der Mitarbeiterbeteiligung um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers handeln, die grundsätzlich allen Mitarbeitern des Unternehmens offen steht und die ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Und zweitens muss es sich um eine Vermögensbeteiligung am Unternehmen des eigenen Arbeitgebers handeln, die den Arbeitnehmenden in Form von Sachbezügen gewährt wird. Zweite Änderung durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist die aufgeschobene Besteuerung für Startup-Beteiligung. Der 19a des Einkommensteuergesetzes, der ab 2021 mit dem Fondsstandortgesetz eingeführt wurde, enthält Regelungen, nach denen unter bestimmten Voraussetzungen die geldwerten Vorteile auch aus größeren Vermögensbeteiligungen zunächst nicht besteuert werden. Die Besteuerung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich bei einer Verfügung über die Anteile, insbesondere beim Verkauf natürlich, oder der Beendigung des Dienstverhältnisses oder aller spätestens nach 12 Jahren. Das ist eine sogenannte aufgeschobene Besteuerung und stellt den Arbeitnehmer natürlich deutlich besser. als zuvor. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine endgültige Steuerbefreiung, sondern natürlich nur um einen Aufschub. Aber auch das kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn es um Start-up-Beteiligungen geht, denn da geht es ja häufiger mal um die Zeit. Die dritte wesentliche Änderung sind Maßnahmen zur Abmeldung des Dry-Income-Problems. Die verbilligte Überlassung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung an einen Arbeitnehmer stellt für diesen einen geldwerten Vorteil dar, der grundsätzlich sofort zu versteuern ist, obwohl dem Mitarbeiter zunächst keine Gelder zufließen. Sogenanntes Dry Income. Ein großer Vorteil des Gesetzes ist die Verhinderung einer Dry Income Besteuerung. Um zu verhindern, dass der Arbeitnehmer bereits dann mit der Steuer belastet ist, bevor ihm Gelder zufließen, hält der Gesetzentwurf an der Methode des Steueraufschubs fest, angelehnt an den zweiten Punkt der Änderung, die ich schon genannt hatte. Diese tritt auf, wenn die Übertragung einer Beteiligung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn, also Sachbezug bei den Arbeitnehmenden führt, ohne dass ihnen liquide Mittel zugeflossen sind. Geplant ist hierbei die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus Vermögensbeteiligungen, soll erst spätestens 15 statt bisher 12 Jahre nach der Übertragung der Vermögensbeteiligung erfolgen. Also auch dahingehend wird der 19a im Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes abgeändert. Die Verschiebung des Besteuerungszeitpunktes soll auch für die Vermögensbeteiligung demnach gelten, die vor 2024 übertragen werden bzw. wurden. Im Falle des Rückerwerbs der Anteile bei Verlassen des Unternehmens soll nur die tatsächlich an die Arbeitnehmenden gezahlte Vergütung maßgeblich sein für die Besteuerung. Wichtig zu beachten ist aber, dass das Gesetz eine Nachversteuerung grundsätzlich zwingend vorsieht. Nach Ablauf von 15 Jahren oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Gerade die letztgenannte Regel dürfte daher viele davon abhalten oder abgehalten haben, die aufgeschobene Besteuerung ernsthaft zu erwägen. Nach der Neuregelung kann nicht nur der Arbeitgeber zurückerwerben, sondern es lässt sich auch die drohende Nachversteuerung in den beiden Fallgruppen ausschließen. Das gibt es nicht umsonst. Der Arbeitgeber muss nämlich für die spätere Lohnsteuer bei Exit, genauer bei jeder Übertragung gemäß 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes einstehen und seine Haftungsübernahme dafür auch verbindlich erklären. So viel also erstmal zu den drei größten Änderungen, die durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz die Mitarbeiterbeteiligung betreffen werden, insbesondere die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und natürlich auch die Vermögensbeteiligung, die ich im letzten Punkt genannt hatte. Im Großen und Ganzen kann man sich also hier merken, es wird eine steuerfreie Mitarbeiterkapitalbeteiligung bis 2000 Euro geben, eine Ausweitung des Anwendungsbereiches auf Grown-ups oder Late-Stage-Unternehmen, eine aufgeschobene Besteuerung für Start-up-Beteiligung, es wird Maßnahmen zur Abmeldung der Dry-Income-Problematik geben, wie eben dargestellt. Ja, und das sind ein paar der wesentlichen Änderungen und soll dir natürlich erstmal eine Übersicht zu dem Thema Mitarbeiterbeteiligung allgemein geben und natürlich auch zu den gesetzlichen Änderungen. Allerdings, wie immer, ersetzt dies keine individuelle Rechtsberatung und im Allgemeinen kann man festhalten, dass die Mitarbeiterkapitalbeteiligung oder jede andere Form von Beteiligung einer genauen vertraglichen Regelung bedarf und natürlich auch einer steuerlichen Beratung, wo man sich allerdings einen Steuerberater hinzuziehen sollte. Das sollte man also nicht alleine dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin überlassen. Wenn du mehr dazu erfahren willst, halte dich gerne zu Updates auf meiner LinkedIn-Seite auf dem Laufenden oder kontaktiere mich gerne, um in einem ersten Gespräch zu thematisieren, wie ich dir im Einzelnen bei der Regelung von Mitarbeiterbeteiligung helfen kann. Den Link zur Website, um den Termin zu vereinbaren, findest du wie immer in den Shownotes und ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir bis dahin alles Gute. Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesem Problem zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.